Gut seht ihr aus. Ah. Nicht lügen. Ja, als der Alex heute so den Rückblick angekündigt, aber nicht durchgeführt hat, da bin ich gedanklich auch kurz abgeschweift. Allerdings nicht um ein Jahr, sondern um 20 Jahre. Weiß ich noch, was vor 20 Jahren war? Vor 20 Jahren, da bin ich hier in die Gemeinde gekommen. Und ja, das war jetzt nicht der Punkt. Aber es waren 20 gute Jahre. Und manche von euch waren damals schon in der Gemeinde. Euch möchte ich mal beglückwünschen, ihr Treuen. Und manche waren vor 20 Jahren weder in der Gemeinde noch haben sie irgendwas von Jesus gewusst. Und das finde ich richtig gut. Und ich glaube, ich persönlich bin so ein Mensch, wenn ich zurückgucke, dann erinnere ich mich eher an die guten Dinge. Also ich weiß, da sind manche Menschen einfach verschieden gestrickt. Von daher ist für mich meistens relativ gut, zurückzugucken. Und ich sehe einfach viele gute Dinge, die waren. Und das gibt mir Mut für das, was kommt. Und logisch, ich habe mir auch gedacht, was predigt man heute? Als ich das Thema meiner Frau gesagt habe, sagt sie, aber das ist ja kein weihnachtliches Thema. Wir sind ja immer noch so bei Weihnachten und so. Aber ich dachte mir einfach, es hat was mit Jahresende zu tun. Und weniger mit dem Jahresende als mit dem kommenden Jahresanfang. Und ich möchte heute ein Thema mit uns angehen, was wir vor 2 Jahren ungefähr mal in einer ähnlichen Form schon mal besprochen hatten, möchte aber ein bisschen anders angehen. Das Thema heißt, sei mutig und stark. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, was mich dazu gebracht hat, darüber heute was zu sagen. Es liegt auf jeden Fall mal ein neues Jahr vor uns. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Das ist das Offensichtliche. Aber es ist ein Jahr, was für alle von uns total unterschiedlich sein wird. Wir haben Menschen, denen geht's gut, die schauen in eine gute Zukunft, wo alles geplant ist und wo alles in ruhigen Bahnen verläuft. Wir haben Menschen, die zufrieden sind mit dem, wie es in ihrer Familie läuft, die glücklich und zufrieden sind. Und wir haben Leute, die stehen vor 2020 und sagen, mir ist Angst und Bange vor dem, was da kommen wird. Weil entweder irgendwelche Entscheidungen anstehen oder Veränderungen oder absehbare Entwicklungen, weil vielleicht Krankheit da ist oder sonst irgendwas. Und so stehen wir alle vor diesem neuen Jahr und haben unterschiedliche Herausforderungen vor uns, aber wir haben Herausforderungen vor uns. Und dieses sei mutig und stark, ich denke, diejenigen, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, die wissen, woher dieses Wort kommt. Genau, es wurde zu Josua gesagt. Und ich möchte uns diese bekannten Verse einfach zu Anfang lesen. Ich möchte eigentlich gar nicht so sehr diesen Text auslegen, sondern ich möchte uns einfach nur mal daran erinnern, was Gott zu Josua gesagt hat. Bevor wir diesen Text lesen, vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen, die vielleicht auch nicht ganz so genau wissen, wer Josua war. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen. Sie waren dort in Sklaverei. Und dann haben sie zu Gott geschrien und haben Gott gebeten, dass er sie befreit. Und Gott hat es gemacht. Er hat ihnen Mose geschickt. Und Mose hat sie aus Ägypten rausgeführt. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, Mose hat eigentlich nicht viel anderes gemacht, als Mittler zu spielen. Den Job hat eigentlich Gott gemacht. Gott hat das Meer geteilt. Gott hat den Pharao da drin versenkt. Gott hat die Feuersäule geschickt und so weiter und so fort. So, und dann sind sie 40 Jahre durch die Wüste gegangen, nicht etwa deswegen, weil der Weg so weit war, sondern weil das Volk sich ein bisschen duppelig angestellt hat und die falschen Kundschafter ausgesucht hat, die irgendwie nicht so positiv in die Zukunft geschaut haben. Wie auch immer, nach diesen 40 Jahren, da standen sie nun kurz vor dem Einzug ins gelobte Land. Und ich habe mir vorher so überlegt, sie waren ja 40 Jahre in der Wüste und ich habe vorher von den 20 Jahren gesprochen und habe gedacht, wann beginnt so für uns das gelobte Land? Jetzt könnte man ja sagen, das gelobte Land beginnt dann, wenn wir unseren Saal unten einweihen. Aber wisst ihr was? Das ist falsch. Das gelobte Land hat bereits begonnen. Denn das Erste, was die Israeliten im gelobten Land tun mussten, war zu kämpfen. Das gelobte Land ist nicht sich zurücklehnen und sich wohlfühlen. Das gelobte Land ist Land einnehmen. Aber das ist nicht der Punkt für heute. Aber dieser Josua, der hatte jetzt diese Aufgabe, die Mose nicht mehr tun konnte, weil Gott beschlossen hatte, auch das ist eine interessante Geschichte, auf die wir heute nicht eingehen können, aber Gott hat beschlossen, dass Mose eben noch außerhalb des gelobten Landes sterben wird. Und Mose hat seinen Nachfolger Josua vorbereitet und jetzt stand Josua als gestandener Krieger, nicht als junger Mann, sondern wirklich als einer, der wusste, was Kämpfen heißt und der viele Erfahrungen mit Gott gemacht hat auf dieser 40-jährigen Wüstenwanderung. Josua stand jetzt so in seinem besten Mannesalter, vermutlich wird er so Mitte 50 gewesen sein. Er stand da, ja, ich habe es jetzt weniger auf dich bezogen, Michael, aber wir verstehen uns. Er stand da und Gott gibt ihm jetzt so die letzten Anweisungen. Jetzt hört gut zu, was Gott zu ihm sagt. Josua 1, 6 bis 9. Ich denke, wie gesagt, die Bibelkenner kennen den wahrscheinlich auswendig. Sei mutig und stark. Denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe, und wirst es den Israeliten geben. Sei mutig und entschlossen. Bemühe dich darum, das ganze Gesetz zu befolgen, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche nicht davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Also für einen, der eigentlich gut ausgebildet war, sagt der, ich glaube ein Engel, der hier zu ihm spricht, er sagt ihm schon ziemlich oft, sei mutig, sei stark, hab keine Angst. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so im Einsatz ist, ob da vorher dann auch der Hauptmann oder der, keine Ahnung, der Oberst oder sonst irgendeiner kommt und sagt, Leute, keine Angst, ich bin bei euch, wird alles gut. Man ist ausgebildet, oder? Man hat gelernt und man setzt es um. Da braucht ja niemand sagen, hab keine Angst, sei mutig, sei stark, geh vorwärts. Es versteht sich eigentlich von selber. Und trotzdem gibt Gott dem Josua hier diesen Auftrag. Und ich möchte jetzt dich einfach bitten, dass du dich mal in die Situation vom Josua versetzt und dieses Land, was da vor ihm liegt, so ein bisschen in Verbindung bringst mit dem, was Gott dir gegeben hat. Gott hat dir ein Land gegeben. Ich möchte gar nicht so sehr auf uns als Gemeinde eingehen und das Land, was Gott uns gegeben hat, sondern ich möchte dich mal bitten, einfach dein Leben zu sehen, dein Land, was Gott dir gegeben hat. Verheißungen, die du vielleicht bekommen hast oder Dinge, wo du sagst, das möchte ich gerne einnehmen. Oder vielleicht auch einfach, du weißt, dein Weg geht in diese Richtung und zwischen dir und dem, was da eben kommt, da kommen irgendwelche Berge oder Täler oder wie auch immer. Gott hat dir ein Land gegeben. Und so, wie das Volk Israel dieses Land nicht einfach so geschenkt bekam, so musst du dieses Land einnehmen. Du wirst es nicht kampflos einnehmen. Und deswegen, wenn wir ans gelobte Land denken, dann denken wir immer an Milch und Honig und an Ruhe und an alles ist gut. Aber wie gesagt, das Erste, was die Israeliten zu tun hatten, als sie in das gelobte Land kamen, war zu kämpfen. Diejenigen aus diesem Land rauszuschmeißen, die es bisher besetzt hatten. Und das ist genau das, was wir tun müssen. Du kannst dir vorstellen, wie diese 10 anderen Kundschafter und sagen, boah, das sind Riesen. Oder du kannst sagen, wie Josua und Kaleb, wir werden sie wie Brot fressen. Das, was den Unterschied gemacht hat, war nicht, was sie gesehen hatten. Das, was den Unterschied machte, war nicht die unterschiedliche Aufgabe. Das, was den Unterschied machte, war ihre Einstellung, war ihr Blick auf die Dinge. Und ich glaube, dass es genau der Punkt ist, weshalb Josua diesen Zuspruch von Gott brauchte, weil Josua genau wusste, diese Aufgabe ist eigentlich zu groß für mich. Und Josua es sich eigentlich nicht zutraute, aus eigener Kraft zu tun. Und wenn du so durch die Bibel schaust, dann stellst du fest, dass die meisten Helden der Bibel, als sie mit ihrem Auftrag konfrontiert wurden, alle gemeinsam eine Reaktion zeigten. Also, ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch. Man könnte sicher auch andere nehmen, aber als Mose den Auftrag bekam, zum Pharao zu gehen, das Volk rauszuführen, was hat er gesagt? Oh, ich kann nicht reden, ich kann dies nicht, das wird nicht gehen und überhaupt. Also Mose war überhaupt nicht überzeugt, dass er das gut kann. Denken wir an Gideon, den Gott besucht, als er gerade ganz mutig den Weizen in der Kelter drischt. Also da haben wir jetzt heute nicht die Zeit, darauf einzugehen. Es war offensichtlich, dass Gideon versucht hat, das irgendwie im Geheimen zu tun. Und er war eben nicht der Große, der gesagt hat, ist mir egal, wenn da Feinde da sind, ich dresche hier meinen Weizen auf der Tennis, so wie es üblich ist. Sondern er hat sich irgendwie versteckt. Und dann kommt dieser Engel und sagt zu ihm, Gott ist mit dir, du streitbarer Held. Und was sagt Gideon? Hör mal, hier geht alles schief. Wo ist dieser Gott, der die großen Wunder getan hat? Ich sehe nichts davon. Aber ich höre, bei Hermann Zeiss hat Gott Wunder getan. Wo sind die Heilungen bei uns in der Gemeinde? Funktioniert alles irgendwie nicht so. Und überhaupt, ich bin der Kleinste und mein Stamm ist der Kleinste. Oh, du bist beim Falschen. Am Ende hat er, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Mann beieinander. Und es sind eigentlich immer noch zu wenig. Und dann sagt Gott zu ihm, Gideon, schick mal ganz viele Leute weg. Er macht es über zwei Stufen. Am Ende hat er 300 Mann übrig gegen ein Heer von, ich weiß nicht, 100.000 oder sowas. Keine wirklich guten Voraussetzungen. Für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, am Ende gibt es Happy End. Aber müsst ihr selber nachlesen. Als Jeremia berufen wird zu predigen, dann sagt er, ich bin viel zu jung. Ich kann das nicht. Such dir jemand anders raus. Und überhaupt, die Botschaft, die du mir da geben sollst, die gefällt mir nicht wirklich. Jona, was geil, wo ich den kürzlich gefunden hat. Jona, der sagt gar nicht viel, der handelt. Er ist ein Mann der Tat. Gott sagt, geh nach Ninive und er sagt, Spanien gefällt mir viel besser. Um diese Zeit soll es am Ballermann ganz schön sein. Ich mache mich auf die andere Seite auf den Weg. Warum? Nun gut, vielleicht ging es weniger darum, dass er sich die Aufgabe nicht zugetraut hat, obwohl genau betrachtet, es ist für uns heute ein bisschen schwierig, uns das vorzustellen, aber Ninive war jetzt nicht unbedingt der Verbündete von Israel. Und da kommt nun ein Prophet vom Feind und sagt, Gott wird diese Stadt vernichten, tut Buße. Ganz ehrlich, also ich glaube, heute würde man das als Himmelfahrtskommando bezeichnen. Also wir können verstehen, warum Jona in die andere Richtung ging. Dann haben wir jetzt gerade Weihnachten hinter uns. Maria fühlte sich der Aufgabe natürlich vollkommen gewachsen. Ja, klar, sie wird ein Kind bekommen, unverheiratet. Wunderbar. Und auch Maria musste das hören, fürchte dich nicht. Dann denken wir an Ananias, der zu Paulus gehen sollte. Und was sagt Ananias? Gott, Moment, Paulus, er muss also damals hieß er ja noch Saulus, muss irgendwas falsch sein, der bringt die Leute um. Was wird da wohl passieren, wenn ich zu ihm gehe? Also da zählen wir eins und eins zusammen und wissen, das geht nicht gut aus. Und ganz zum Schluss, wir sind ja gerade am Bauen, Nehemia, der von Gott diesen Auftrag bekommt. Und Nehemia ist zwar nicht derjenige, der sagt, das ist mir zu groß, das ist mir zu viel, aber ich zitiere mal ganz kurz einfach aus Nehemia Kapitel 4, Vers 4. Dann sagten sie, die Juden, zu Nehemia, den Trägern geht die Kraft aus, denn es liegt zu viel Schutt da, es wird uns nie gelingen, die Mauer aufzubauen. Und da kamen auch noch Feinde und die Feinde haben sie verleumdet, haben also man musste befürchten, dass sie angreifen. Es ging einfach alles Mögliche schief. Und wir merken schon, die Leute, die wir kennen, als die, die Großes vollbracht haben. Und man könnte jetzt weitermachen mit Abraham und ich weiß nicht wem alles. Und die Situation war immer dieselbe. Wir kennen diese Geschichten und sagen, boah, die Menschen haben im Glauben was erlebt, die haben was erreicht, die haben fürs Reich Gottes was bewirkt. Denkt an die Jünger, als Jesus zu ihnen sagt, geht hin in alle Welt. Und was sagen die Jünger? Wir können das nicht. Die haben sich eingesperrt, die haben Angst gehabt. Und so stellen wir fest, dass all die Leute, mit denen Gott irgendwas vorgehabt hat, dass die eigentlich immer mit Aufgaben konfrontiert waren, die zu groß für sie waren. Und auf einen möchte ich eingehen, der hat euch jetzt vielleicht in dieser Aufzählung gefehlt. Der war auch mit jemandem konfrontiert, der eigentlich ein paar Nummern zu groß für ihn war. Das war David. Damals noch nicht König, damals noch ein kleiner Hirtenjunge. Vermutlich noch nicht volljährig. Man würde ihn vielleicht als Schönling bezeichnen, also wird jedenfalls mal so gesagt. Er war irgendwie besonders hübsch und hatte irgendwie rötliche, weiß nicht, die Haut oder vielleicht auch Haare. Und Gott gibt ihm noch nicht mal einen Auftrag, sondern er kommt dazu, wie dieser Goliath die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Und dieser David, der hat eine andere Einstellung. Dieser David denkt sich, boah, der ist aber groß und was wollen wir gegen den ausrichten, sondern der David, der eigentlich gar nicht zum Heer gehört, der eigentlich gar kein Krieger ist, der sagt, boah, das kann man doch nicht auf sich sitzen lassen, wir können doch nicht einfach zuhören, wie dieser Mann Gott hier in den Dreck zieht. Und dann tritt er ihm gegenüber, nachdem er von seinen Brüdern erstmal angemacht wurde und nachdem Saul ihm versucht hat, seine Rüstung zu geben, was überhaupt nicht gepasst hat. Und er tritt ihm gegenüber mit einer Schleuder, einem ausgebildeten Krieger, der, keine Ahnung wie groß, 2,50 Meter, 3 Meter groß war oder sowas, und der das ganze Heer Israels in Angst und Schrecken versetzt hat. Und er tritt ihm gegenüber und dieser Krieger, der lacht ihn aus und sagt, was ist, bist du der Beste, den sie gefunden haben? Ja, wir würden das heute anders ausdrücken, aber er sagt, ich werde deinen Leichnam, den Vögeln unter dem Himmel zum Fraß vorwerfen. Und dann schreit David zurück, du trittst mir mit Speer und Schwert und Wurfspieß entgegen, aber ich komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute werde ich dich besiegen. Nein, er sagt, heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten. Der Herr wird dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Sind noch Jugendliche da? Okay. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf, der Herr wird euch in unsere Hände geben. Und das ist genau der Unterschied. Das, was für David entscheidend war, war nicht die Aufgabe, sondern war, dass Gott auf seiner Seite war. Ich habe vorher gesagt, hier sitzen Leute, die verschiedene Dinge in 2020 vor sich haben. Für die einen ist das Wasser vielleicht total glatt. Für die einen ist vielleicht alles gebannt und sieht gut aus. Und es sind keine Probleme absehbar. Und dir möchte ich sagen, verlass dich nicht auf deine eigene Stärke. Lass dich nicht einlullen. Lehn dich nicht zurück und sag, es ist alles in Ordnung. Sondern bleib dran und such den Kontakt zu Gott und stärke dich in ihm und guck, dass deine Verbindung zu ihm stark wird. Denn die nächste Krise kommt irgendwann. Und wenn Stürme absehbar sind, dann lass dich nicht einschüchtern. Das Wichtige ist nicht der Sturm. Das Wichtige ist derjenige, der an deiner Seite ist. Das Entscheidende ist nicht, wie groß deine Probleme sind. Das Entscheidende ist, wer bei dir ist. Lass mich das nochmal sagen. Das Entscheidende ist nicht, wie groß deine Probleme sind. Das Entscheidende ist, wer bei dir ist. Das ist eine Frage der Perspektive. Wir können auf die Probleme schauen und können sagen, das ist zu groß, das kriege ich nicht hin, das ist zu schwer. Oder du sagst, der mit mir ist, ist größer als das, was vor mir liegt. Oder vielleicht, wenn du Feinde hast, als die, die gegen uns sind. Und jetzt möchte ich nochmal kurz zurückgehen zu diesem Text. Ich möchte damit da nicht zu viel Zeit drauf verwenden, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass der Engel Josua nicht besonders viele Anweisungen gibt. Er sagt nicht, also jetzt nimm die Gruppe und trainier mit denen nochmal das und dann mach dieses und dann übt er mal das und das und das, sondern er gibt ihm eigentlich nur einen einzigen Auftrag und das ist, halt dich ans Wort Gottes. Halt dich an das, was Mose dir gegeben hat. Halt dich an den Auftrag, den du hast. Und halt die Gesetze ein. Das ist noch was, was in unserer Zeit nicht mehr ganz so up-to-date oder modern ist. Aber ich glaube, es hat sich diesbezüglich nicht viel verändert. Achte genau auf die Weisungen, sagt Gott zu Josua. Wir können die Spielregeln nicht ändern. Und wir merken, dass sich die Spielregeln in unserer Gesellschaft immer weiter ändern. Aber das, was Gott Josua sagt, glaube ich, gilt auch für uns. Die Weisungen, die er uns gegeben hat, sind klar. Sie stehen in seinem Wort. Und mancher von euch hat vielleicht auch ein persönliches Reden Gottes gehabt. Und das, was Gott von uns möchte, ist, uns an dieses Reden zu halten. Das so umzusetzen, wie er es wollte. Uns nicht an das anzupassen, wie das sein wird, wo wir hingehen. Was Gott ganz, ganz wichtig war, und das ist einer der Gründe, weshalb Gott so scharf dagegen vorgeht, sich Paare bilden zwischen den Israeliten und den Menschen, die dort in diesem Land gelebt haben, wo er ihnen bei wirklich schlimmen Strafen verboten hat, Leute aus diesem Land zu heiraten. Und ich glaube, das hat natürlich auf der einen Seite für die damalige Zeit eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Aber ich glaube, dass es auch heute noch so ein Prinzip ist, an das wir uns halten sollten. Aber wo Gott ganz, ganz scharf ist und gesagt hat, lasst euch damit nicht ein, passt euch nicht diesen Leuten an. Und das wird logischerweise dazu führen, dass du dich irgendjemand anpassen musst, wenn du eine Beziehung zu ihm eingehst. Und es war Gott ganz, ganz wichtig, dass sein Volk das eben nicht tut. So, und jetzt ist die Frage, wenn wir vorwärts gehen wollen und wenn wir nicht besiegt werden wollen, es kommt anschließend nach diesen Geschichten von Josua 1, da kommt diese Geschichte, erst kommt Jericho, großer Sieg, und ich denke, diejenigen, die die Bibel ein bisschen besser kennen, die wissen, dass anschließend eine große Niederlage folgt bei Ai. Und der Hintergrund war, dass jemand aus dem Volk es mit den Anweisungen Gottes nicht ganz so genau genommen hat. Und wenn du möchtest, dass dein Leben erfolgreich sein wird, wenn du möchtest, dass der Segen Gottes fließt, dann ist einer der Wege oder der Weg, den Josua hier vorgestellt bekommt, ist, achte auf Gottes Wort und setz das, was Gott dir gesagt hat, um. Tu genau das, was Gott dir gesagt hat. Und dann wirst du feststellen, dass Gott auf deiner Seite ist und er wird dir den Sieg geben und er wird dir den Segen schenken. Ich möchte noch auf eine Person eingehen, der Gott auch was gesagt hat und die sich auch nicht stark genug gefühlt hat, nämlich Paulus. Paulus hatte ein Problem. Wir wissen heute nicht mehr genau, was es war. Manche sagen, es war vielleicht eine Krankheit. Manche sagen, er hatte vielleicht Depressionen oder irgendwelche dämonischen Angriffe oder was auch immer das war. Was es war, ist nicht so furchtbar wichtig für uns, auch wenn es interessant wäre. Wichtig ist, wie Paulus damit umgeht. Er geht nämlich zu Gott und bittet Gott inständig mehrfach, dass er ihm an diesem Punkt hilft. Und wir haben uns gestern zurzeit sind unsere beiden Mädchen bei uns daheim, bevor sie auf die Freizeit gehen. Und wir haben uns gestern am Tisch unterhalten über Situationen, wo Gott manchmal unsere Gebete nicht erhört, wo bestimmte Dinge nicht passieren und wo wir manchmal auch in Schwierigkeiten kommen, Leuten zu erklären, warum ist es so? Warum greift Gott an diesem Punkt nicht ein? Und Paulus war auch in so einer Situation. Und Paulus war einer, der hat Tote auferweckt, der hat Kranke gesund gemacht, der hat alles Mögliche erlebt, der hat, war mit einer der effektivsten Evangelisten für das Reich Gottes. Und dieser Paulus, der hört von Gott Folgendes, 2. Korinther 12, Vers 9. Nachdem Gott beschlossen hat, eben diesen Punkt in seinem Leben nicht in Ordnung zu bringen, dieses Gebet eben nicht zu erhören, da sagt er, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Und jetzt sagt Paulus Folgendes, jetzt trage ich meine Schwäche gern, ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft in mir erweisen kann. Und das finde ich eine ganz erstaunliche Haltung. Was wir wollen, ist immer, dass unsere Probleme weggehen, dass wir stark sind, dass wir leistungsfähig sind. Und Gott denkt manchmal anders darüber. Manchmal erhört er unsere Gebete, manchmal schenkt er uns diese Kraft, diese Stärke, diese Unbeschwertheit. Und manchmal beschließt Gott, es nicht zu tun. Und da können wir manchmal auch Dinge vielleicht ansatzweise verstehen oder vielleicht verstehen wir sie auch nicht. Aber es ist nicht so wichtig. Und nochmal, das Wichtige sind nicht die Probleme, das Wichtige sind nicht die Umstände. Das Wichtige ist, dass Gott an unserer Seite ist. Und egal, ob Gott deine Gebete erhört, ob Gott dich heilt, ob Gott die Probleme wegschafft, ob Gott dir den, was weiß ich was, den Arbeitsplatz oder den Partner oder sonst irgendwas schenkt, was du gerne hättest oder nicht. Das Wichtige sind nicht die Umstände. Das Wichtige ist, dass du bei Gott bleibst. Und das ist das, was Paulus hier gehört hat und was er umgesetzt hat, wo er sagt hat, ich trage diese Schwäche jetzt gern, was auch immer das war, weil Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Und wir denken immer, wenn Gott seine Kraft erweist, dann ist es immer das Wunder. Aber es ist nicht immer das Wunder. Es ist manchmal auch auszuhalten in dieser Situation, die menschlich gesehen so unerträglich ist. Und das ist nicht das, was wir haben wollen, aber das ist auch Teil der biblischen Botschaft. Und das hat Paulus umgesetzt. Und das ist das, wo ich euch ermutigen möchte. Schaut nicht auf die Probleme, schaut nicht auf das, was nicht funktioniert, schaut nicht auf das, was ihr nicht hinbekommt, sondern schaut danach, dass eure Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Denn er wird den Goliath erlegen. Er wird Goliath besiegen und dann kannst du ihm hinterher den Kopf abschlagen, falls es dir nicht zu blutig ist. Ich möchte noch eine letzte Bibelstelle aus dem Alten Testament zitieren. Zacharja 4, Vers 6 bis 7. Da geht es um einen Mann, den wir vielleicht gar nicht so kennen. Hat auch mit dieser Zeit von Nehemia und Esra zu tun, Wiederaufbau nach dem Exil. Da gibt es ein Wort für Serubabel. Also das ist offensichtlich einer, der auch in Babylon geboren wurde. So, und da heißt nun von dem Propheten, dies ist das Wort des Herrn für Serubabel. Und vielleicht hast du den Luthertext im Ohr, dann weiß ich nicht, ob du das wiedererkennen wirst, aber vielleicht erinnerst dich auch dran. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es gelingen, sondern durch meinen Geist. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Wie ein Berg türmen sich die Widerstände vor dir auf, aber ich werde sie wegschaffen. Und du wirst den Schlussstein in den wiederaufgebauten Tempel einsetzen und alle werden in Jubel ausbrechen. Und es ist genau dasselbe. Gott wird den Sieg schenken. Gott wird die Probleme aus dem Weg räumen. Und das, was Serubabel tun wird, die haben natürlich noch ein bisschen mehr gearbeitet, aber er wird den Schlussstein einsetzen. So wie David am Ende halt den Kopf abgehauen hat. Aber den Sieg, den schenkt eigentlich Gott. Er ist derjenige, der in unserem Leben das Gute tut. Er ist derjenige, auf den wir uns verlassen. Er ist derjenige, der den Sieg erringt. Und wir tun auch ein bisschen was dazu. Wir tun unseren Teil dazu. Vor allem halten wir uns an das, was Gott uns gesagt hat. Wir halten die Beziehung zu ihm, wir bleiben bei ihm, wir tun das, was er uns aufgetragen hat. Und am Ende werden wir diesen Sieg menschlich gesehen irgendwie ausführen. Wir werden am Ende diejenigen sein, die dann vielleicht auch gut dastehen oder die den Segen haben oder was auch immer dann das Happy End ist. Aber wir vertrauen darauf, dass es eben nicht unsere Kraft ist. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt oder so wie es Luther übersetzt, nicht durch Heer oder Kraft. Und so wie David es sagt, wo er sagt, Gott braucht keine militärische Gewalt. Gott braucht kein Heer, um sein Volk zu befreien. Gott kann das alleine. Und so könnte man jetzt sagen, ja, Gott kann auch alleine die Menschen in meiner Umgebung retten, in Laubheim oder in deiner Familie oder so. Ja, das kann er machen. Aber er gebraucht uns. Gott schenkt den Sieg, aber wir tun die kleinen Sachen drumherum. Gott macht das, was das Allerwichtigste ist. Er bewegt die Herzen der Menschen. Aber wir sind diejenigen, die sie einladen. Ich habe die Gewohnheit, immer am Jahresende so ein bisschen Ordnung zu machen in meinem Computer und so ein paar Backups zu machen. Und bei der Gelegenheit sind mir ein Haufen Videos aufgefallen, die ich schon seit langem auf meiner Festplatte habe, von zwei Männern aus Amerika, die so Anspiele machen. Vielleicht zeige ich euch mal bei Gelegenheit was. Ist halt leider Englisch. Aber die haben unter anderem so Anspiele, wie man seinen Nachbarn nach Möglichkeit besser nicht einladen sollte. Und da gibt es wirklich viele Dinge, wo man viel daraus lernen kann und wirklich, wo man vielleicht auch mal drüber schmunzelt oder wo einem vielleicht auch das Schmunzeln dann irgendwann mal gefriert, weil man sich dann doch ertappt, dass man das eine oder andere vielleicht ähnlich gemacht hat. Aber da habe ich mich so ertappt gefühlt. Da ist ein Mann, der kommt immer vom Gottesdienst heim und immer wenn er heimkommt, ist sein Nachbar irgendwie im Garten. Und dann spricht er ihn so an, ah, hallo und so. Sagt er, ja, gell, wenn ihr mal aus dem Gottesdienst kommt, dann bleib ich hier, bin ich hier und so. Und dann hörst du die Gedanken und er, also der Nachbar, denkt, warum lädst du mich nicht mal ein? Ich würde so gern mal mitkommen. Und der andere denkt, oh, schade, dass der nicht mitkommen will. Ich würde ihn ja so gern einladen, aber der will bestimmt nicht. Und dann denkt er dran, dass er nachher Mittagessen wird. Es gibt Gulasch, seine Frau ist schon dran, das vorzubereiten. Und dann sagt er halt zu ihm, ich habe da eine Idee, darf ich dich einladen zu... Und er sagt halt zu Gulasch. Und der andere sagt, ja, gerne komme ich mit in den Gottesdienst. Und die sprechen dann halt so gemeinsam und das gibt dann halt so eine ganz seltsame Situation, wo sie nachher feststellen, sie haben eigentlich was anderes gemeint. Aber versteht ihr, manche Leute, die warten vielleicht halt darauf, dass wir sie einladen. Darf ich es erzählen? Renate hatte eine Schwester, die sie immer eingeladen hat und du hast immer Nein gesagt. Und irgendwann war ihre Schwester mal an dem Punkt, wo sie gesagt hat, jetzt sage ich nichts mehr. Und dann war Renate an dem Punkt, wo sie gesagt hat, wenn sie mich jetzt nochmal einladen würde, dann würde ich ja sagen. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Es kommt nicht auf die Umstände an. Es kommt nicht darauf an, wie hoffnungslos die Dinge aussehen. Es kommt nicht darauf an, dass du sagst, ich kann das nicht, ich kann nicht reden, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich was weiß ich. Es geht darum, dass du mit Gott unterwegs bist, dass du bereit bist, das zu tun, was er dir sagt, dass du die Aufträge Gottes ausführst und er wird dir das Land geben. Also, was tun wir? Erstens, wir lassen uns nicht einschüchtern. Egal, was der Teufel dir einflüstert, du lässt dich nicht einschüchtern. Du vertraust dem, was Gottes Wort sagt. Und wenn entweder der Teufel oder deine Seele oder sonst irgendjemand dir irgendwelche andere Dinge sagt, die nicht mit dem übereinstimmen, was Gott zu dir gesagt hat, dann lässt du dich nicht irre machen. Das Zweite ist, wir beachten Gottes Willen. Wenn Gott zu dir geredet hat, dann tu das, was er dir gesagt hat. Wenn du Wahrheiten aus dem Wort Gottes erkannt hast, dann setz die um. Drittens, wir suchen uns gegebenenfalls menschliche Hilfe. Also, das können einzelne Personen sein, das kann dein Hauskreis sein, deine Kleingruppe. Du hast doch eine Kleingruppe, oder? Okay, manche von euch haben eine Kleingruppe, das ist gut. Diejenigen von euch, die noch keine Kleingruppe haben, ihr dürft euch eine suchen. Wir werden nächstes Jahr wieder so einen Zyklus anfangen, wo ihr euch eine neue Kleingruppe suchen sollt. Es ist wichtig, dass wir uns vernetzen. Jeder von uns sollte eine Gruppe haben, in der er bekannt ist, wo man weiß, wie es dir geht, wo man merkt, wenn die Dinge bei dir schieflaufen, wo man merkt, wenn jemand nicht mehr kommt. Gut. Viertens, wir vertrauen auf Gottes Beistand. Wir vertrauen darauf, dass er der entscheidende Faktor in der Gleichung ist. weiß ich nicht, wie tief ich in die Mathematik einsteigen darf, aber in der Mathematik, da gibt es so Lösungsstrategien, wo man feststellt, oh, die Gleichung ist aber kompliziert. Und dann stellt man fest, dass der eine Term, der da steht, plus was weiß ich was und so, dass der eigentlich zu vernachlässigen ist und der ist eigentlich null. Und je nachdem, in welche Richtung sich das bewegt, kann man sagen, oh, das kann man eigentlich vernachlässigen. Aber der Term hier, der ist wirklich wichtig. Und das ist was wir in unserem Leben machen sollten. Wir sollten uns anschauen, was ist wirklich wichtig. Und dann wirst du feststellen, das ist zu vernachlässigen, das ist nicht wirklich wichtig. Das, je länger es geht, desto unwichtiger wird es. Aber das hier, das ist wirklich wichtig. Und da steckt Gott drin. Und diesen Faktor, diesen Term, den darf ich auf gar keinen Fall aus meinem Leben verlieren, sondern darauf setze ich mein Vertrauen. Das ist das, was für mich wirklich zählt. Und fünftens, wir werden erfolgreich sein. Okay, klingt sehr überzeugt, aber vielleicht hört ihr euch die Predigt anschließend nochmal an. Also wir werden erfolgreich sein, weil das ist das, was das Wort Gottes sagt. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das ist das, was Gott uns versprochen hat. Amen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns an dieser Schwelle zum neuen Jahr Mut machst, mit dir vorwärts zu gehen. Ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen von uns, der glattes Wasser vor sich hat, bei dem die Sonne scheint, bei dem alles gut ist, Herr. Wir wollen diese Zeiten feiern, wir wollen sie dankbar aus deiner Hand nehmen. Wir wollen sie genießen und wollen gerade in diesen Zeiten auch unsere Beziehung zu dir festigen, wollen unsere geistlichen Muskeln auch stärken und ja, nicht nachlässig werden. Aber wir danken dir auch für alle Herausforderungen, Herr. Wir danken dir für alle Berge, die vor uns stehen. Wir danken dir für alle Täler, die kommen werden, weil sie unsere Beziehung zu dir vertiefen werden. Und wir danken dir, Herr, dass das Entscheidende nicht ist, was vor uns liegt, sondern das Entscheidende ist, wer neben uns geht, wer in uns wohnt. Herr, und diese Beziehung zu dir, die wollen wir feiern, die wollen wir pflegen und mit der wollen wir vorwärts gehen. Und wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, der voller Gnade ist, voller Liebe. Und du wirst dich nicht von uns zurückziehen. Egal, was wir anstellen, egal, was wir falsch gemacht haben, Herr, du bleibst an unserer Seite und du gehst mit uns in dieses neue Jahr. Und dafür danken wir dir von Herzen. Amen.